jung und exzellent. Herzlich willkommen zu Jung und Exzellent mit 2 von 10 Nominierten beim Börsenblatt Young Excellence Award 2025. Mein Name ist Kai-Uwe Vogt, ich bin Redakteur beim Börsenblatt und ich freue mich sehr, dass ich mit 2 fantastischen MacherInnen aus der Buchbranche reden kann. Ich begrüße bei mir Sophia Bahl. Sophia, hallo.
Hi.
Du bist Buchhändlerin bei Manu Litt und machst nebenbei noch ein paar andere Sachen, über die wir nachher noch ein bisschen sprechen können. Willkommen. Und Pascal Matthäus, Inhaber bei der Buchhandlung Wassermann, ist auch hier. Ich grüße dich.
Hi zusammen.
Der Ablauf ist heute und ich kann es kaum glauben, dass das schon der 5. und damit letzte Livestream in dieser Runde ist, wie in den Malen davor. Wir machen ein bisschen ein Spiel am Anfang. Eine boshafte oder fragwürdige KI hat mir Sätze vorgeschlagen, denen ihr zustimmen oder widersprechen könnt. Dann wollen wir noch ein bisschen über eure Lebensläufe sprechen. Denn nicht jeder Weg, der in die Buchbranche führt, muss geradlinig sein. Das ist, glaube ich, also in meinen Augen immer was, wo ich sagen muss, das wissen vielleicht viele junge Menschen gar nicht, die sich beruflich irgendwie so orientieren und dann so einen ganz klaren, perfekten Lebenslauf anstreben. Und dann gibt es einen Buchtipp von euch. Da bin ich schon sehr gespannt, weil ich weiß auch noch nicht, was ihr empfehlt. Und ihr dürft von der Buchbranche etwas euch wünschen oder der Buchbranche etwas wünschen. Soweit, so gut. Genug von mir geredet. Seid ihr bereit für den ersten Satz?
Yes.
Yes.
Okay, dann geht's los. Ich lächle im Bus, wenn alle grimmig schauen. Funktioniert auch im Aufzug. Sophia, ja. Pascal, nein. Pascal, guckst du dann auch grimmig oder was?
Das,
du?
Davon lasse ich mich anstecken. Ich kann nicht die Welt retten. Nee.
Aber Sophia, probiert's.
Ich lasse mich nicht beirren. Nee.
Okay. Ich liebe es, Menschen zu beobachten. Unauffällig, natürlich. Ja.
Okay.
Nein, überraschend. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand ein rotes Buch hier hochhält, um zu widersprechen. Pascal, Menschen gucken.
Ich habe das aus literaturkritischen, ästhetischen Gründen abgelehnt. Das ist so ein Klischee, dass alle im Erzählen, sie beobachten so gerne Menschen. Nee, ich habe jetzt für Diskretion mich entschieden.
Okay, das ist hochinteressant. Genau, man muss vielleicht dazu sagen, dass du und Sophia ja aber auch, deswegen ist es vielleicht besonders spannend, im Bereich Literaturkritik sehr stark unterwegs seid. Ne? Du mit dem Aufklappen-Blog, den du ja auch nicht alleine betreibst, sondern da sind noch ganz viele mit drin. Aber auch Sophia ist in der Literaturkritik und beobachtet schon gerne Leute, aber das Klischee. Kenn ich.
Ach, ich glaube, ich kann gar nicht umhin.
Ja, ne?
Das interessiert mich. Ja.
Aber dieses Klischee, ich glaube, das kennen wir alle, ne? Im Café sitzen, ne? Ist es das, woran du denkst?
Ja, ja, in Wahrheit habe ich es wirklich wahrscheinlich auch, also aus falscher Vornehmheit abgelehnt. Natürlich mache ich das in Wahrheit auch und bin genauso Voyeur wie wir alle. Aber ich lehne es moralisch ab. Das ist hiermit dokumentiert.
Ich glaube, ich würde auch weggehen vom heimlich Voyeuristischen. Aber ich glaube, ich kann es gar nicht auf mich einwirken lassen, was Menschen so tun und wie die so sind.
Ich habe schon mal für jemanden gekocht, obwohl ich gar nicht kochen kann. Ja, sagt Pascal. Sophia überlegt noch. Für wen hast du gekocht?
Das ist eine Doppelfrage.
Irgendwie schon.
Bedeutet das, dass man nicht kochen kann? Ist das vorausgesetzt?
Es impliziert es. Ne? Wenn man kochen kann, hat man irgendwie bei der Frage verloren. Aber ich schließe daraus, Sophia, du kochst gerne. Und auch öfter mal für andere.
Ich weiß jetzt nicht, was oft ist. Da gibt es bestimmt Leute, die das häufiger tun. Ich bin eine Improvisiererin. Und ich glaube, das ist meine Kochkunst.
Aber Pascal, die Geschichte mit dem, das birgt natürlich auch Potenzial.
Das stimmt, das ist eigentlich auch ein Klischee, aber eben, also meine Frau, wenn sie jetzt dabei wäre, könnte erzählen von dem einen Mal, als wir in Kiel zusammen gewohnt haben und es Spaghetti mit Bratwurst gab, als ich gekocht habe. Insofern, also habe ich mich da durchaus wiedererkannt.
Super, finde ich ein wirklich klasse Menü. Ich finde, Lachen ist oft die beste Verteidigung. Sophia, ein klares Nein. Pascal, ein klares Ja. Was ist denn deine beste Verteidigung, Sophia?
Ich glaube, da gibt es wirklich viele Wege. Manchmal ist es ein klares Argument, manchmal ist es ein Abschließen und Distanz wahren, manchmal ist es sicherlich Lachen. Aber ich glaube, muss er viele Wege wählen.
Aber Pascal, du hast dich anders entschieden. Spricht da die frühgeschichtliche Weisheit? Man muss ja dazu sagen, hast ja nicht nur neuere Geschichte, sondern auch alte Geschichte studiert, was ist ein wahnsinnig, also da platzt mir schon bei der Vorstellung schier der Kopf. Oder hat das jetzt gar nichts mit...
Doch, sie spricht da schon daraus. Also von der Beschäftigung mit der antiken Literatur kommt meine Freude an der Ironie, wenngleich ich Sophia total recht geben muss, dass es also eine Situation gibt, wo einem das Lachen auch im Halse stecken bleibt und wo man dann vielleicht auch was kaschieren kann damit. Letzten Endes bleibt einem aber, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht doch gar nichts anderes übrig. Also dann lieber lachend, als sozusagen sich einfach wehrlos zu ergeben.
Das muss man im Kopf nochmal bewegen. Ich werde mir es nochmal im Podcast anhören. Apropos Lachen, ich habe einen Lieblingswitz, den niemand außer mir lustig findet. Nachdenken, nein, nein, okay. Hier ist noch mehr zum Thema. Ihr werdet lachen, aber hier ist noch mehr zum Thema Lachen. Ich habe schon mal laut gelacht, obwohl niemand anderes den Witz verstanden hat.
Ich gehe schwer davon aus.
Klar. Aber da ist jetzt nichts, was so unbedingt im Kopf bleibt, ne? Oder war das im Fernsehstudio, Sophia, dass du laut losgebrüllt hast mit hochrotem Kopf und nicht aufhören konntest?
So nicht. Das hatte ich noch, ne? Aber ich muss auch sagen, ich habe immer wieder Glück, dass sehr, sehr enge Menschen an meiner Seite sind, die ziemlich vieles auch ganz schön witzig finden, was ich witzig finde. Oder andersrum. Ich habe da gute TeampartnerInnen.
Also vielleicht zerreißt es uns auch noch hier im Livestream, das könnte auch sein, aber wir geben unser Bestes, hier weiter hochprofessionell dabei zu sein. Ich halte Vorlesen für eine Form von Zuneigung. Pascal, klares Ja, Sophia auch ganz klar. Wem lest ihr vor?
Vor allem meinen beiden Mädchen, eine vierjährige, eine zweijährige Tochter. Und da ist Lesen natürlich wirklich einfach das Schönste, was es gibt. Und auch wenigstens eine Möglichkeit, sich wirklich Zeit zu nehmen und dann ein Buch irgendwie zu lesen, die immer hinhaut, wenn man gemeinsam dann über einem Buch sitzt.
Und meine Vorstellung ist jetzt, dass es bei euch nicht zu wenig Kinderbücher und Pappen und so weiter gibt. Und Sophia, wem liest du vor am liebsten?
Ja, wenn mich eine Textstelle besonders bewegt, dann lese ich sie der Person vor, an die ich vielleicht in dem Moment denken muss. Ich habe letztens meinem Patenkind vorgelesen oder es versucht. Ist auf jeden Fall eine Form der Zuneigung gewesen, aber ich glaube, wir wollten dann doch lieber was anderes machen. Oder er.
Ist ja auch, manchmal ist ja auch, ne, die Erfahrung macht man ja mit Kindern, dass die Geduld dann vielleicht, also die eigene Geduld vorzulesen, länger ist als die Aufmerksamkeitsspanne der Person, der man vorlesen will. Das gibt's ja auch. Ich habe Bücher, die mir in bestimmten Lebensphasen näher waren als echte Menschen. Pascal, ja. Denkst du gerade an Texte aus der Antike? Dissertationsprojekt womöglich?
Nee, das ist dann doch schon ganz schön weit weg, obwohl man auch da die Erfahrung machen kann, ja Wahnsinn, auch da ist ein Mensch, auch da ist ein menschlicher Gedanke. Und ich habe jetzt auch ein bisschen gezögert, bevor ich geantwortet habe, weil es schon auch eine traurige Vorstellung ist, ne, dass man keinen Menschen hat. Aber ich finde schon, dass das eine der größten Stärken von Literatur eben ist, ne? Dass man mit dem Buch alleine und mit den Gedanken des anderen Menschen sich so verbunden fühlen kann, wie es nicht nie funktioniert mit anderen Menschen. Es funktioniert schon auch mit anderen Menschen. Es sind dann auch ganz besondere Abende oder ganz besondere Momente, in denen man diese Verbindung hat. Aber mit der Literatur und der Art und Weise, wie man sie auch, wie man mit ihr in Berührung kommt, also die Situation, die Ruhe, die man dann hat, das ist schon sehr besonders und sehr wichtig für mich.
Also ein Buch liest einen sozusagen auch andersrum. Man wird auch so ein bisschen, also es ist nicht nur so eine Einbahnstraße, so ein bisschen vom Gefühl. Füge ich jetzt hinzu. Aber gut, du darfst widersprechen. Sophia hat aber Nein gesagt. Das heißt, ja. Du siehst es im Prinzip auch so ähnlich, wie Pascal eben abgeschlossen hat, dass Menschen...
Ja, das hat, glaube ich, bei mir noch nicht funktioniert. Zumindest nicht, dass das für mich eine tiefe Verbundenheit zu Menschen in irgendeinem Moment ersetzen konnte. Vielleicht funktioniert das ein bisschen mit dem eigenen Schreiben. Aber ansonsten, glaube ich, liebe ich deshalb auch so sehr Moderation oder mich über Bücher austauschen und ja auch den Beruf, weil am Ende doch dann entweder die Menschen hinter dem Text oder das gemeinsame Sprechen über die Literatur für mich das ist, was mich inspiriert und ja verbunden fühlen lässt.
Das ist vielleicht ein guter Moment, um auf das Thema Schreiben zurückzukommen. Soweit ich weiß, arbeitest du an einem Romanprojekt, Mörderische Schwestern sozusagen. Das ist das, was mir im Kopf geblieben ist. Du organisierst auch Schreibwerkstätten für andere, hast aber, glaube ich, auch selbst schon als Teilnehmerin, glaube ich, auch dabei. Wie sehr verortest du dich da? Wie weit bist du in diesem Projekt?
Also der Roman, mit dem ich bei der Schreibwerkstatt teilgenommen habe, ist einer, den ich schon Jahre geschrieben habe und von dem ich mich jetzt tatsächlich gerade erstmal ein bisschen distanziert habe, weil ich gerade nicht mehr so gerne in das Thema reingehen wollte. Und jetzt ist das Schwesternprojekt ein etwas jüngeres Projekt. Es ist eigentlich ein mörderischer Rachefeldzug von zwei Schwestern, die auf der Welt eigentlich nur sich haben. Und ich habe tatsächlich keine Schreibwerkstatt organisiert, sondern Lesebühnen. Das heißt, Leute, die ihre Texte schreiben, natürlich gibt es dort Austausch über Texte und das Schreiben, aber die gemeinsame Textarbeit war da jetzt noch nicht Teil.
Genau, dann habe ich hier mehr notiert, als es an der Stelle gab. Was ich aber noch hinzufügen darf, ist, dass du auch ganz viele Leseclubs in der Buchhandlung Manolith, Leseclubs/Lesekreise organisierst. Auch die sind zum Teil auch, glaube ich, nach Publikum auf ein bestimmtes Publikum spezialisiert. Ja. Kannst du?
Ja, es gibt tatsächlich fünf. Zwei davon sind englische, die werden mittlerweile gehostet von zwei Native Speakerinnen, die das auch ganz toll machen. Und das sind sehr internationales Publikum. Mal sehen, ob wir vielleicht irgendwann noch andere Sprachen abdecken. Dann haben wir einen offenen Buchclub und zwei Flinter-Buchclubs. So, die finden alle jeweils einmal im Monat statt. Und sehr, sehr spannende Runden immer. Ja.
Also live präsent in der Buchhandlung?
Genau, ja. Und wird immer demokratisch entschieden, welches Buch als nächstes gelesen wird. Und dann gibt es 4 Wochen Zeit und dann wird darüber gesprochen. Abends nach Ladenschluss für ungefähr 2 Stunden bei uns im Laden.
Das hört sich gut an. Pascal, wie ist es mit dir, mit dem Thema Schreiben? Man sagt ja gerne, in der Buchbranche arbeitet eigentlich jeder insgeheim auch an einem eigenen Buch. Also es gibt die Edition Wassermann, über die du liebäugelst, sogar einen eigenen Verlag aufleben zu lassen. Aber wie ist es mit eigenen Schreibprojekten? Gibt es da auch was?
Eigener Verlag ist ein großes Wort. Ja, wir werden die Eröffnungsrede unseres Herbstlesefestivals, also zumindest eine ISBN-Nummer werden wir uns mal besorgen jetzt als nächstes. Das steht an. Ach eben, also ich habe ja ein BIS-Projekt erstmal drangegeben für die Übernahme der Buchhandlung. Das heißt, da ist mein Buch nicht fertig geworden, von dem es eigentlich sehr schön wäre, wenn es eines Tages nochmal zu machen wäre. ich kann mir auch andere Dinge gut vorstellen, aber im Moment sind die Aufgaben einfach andere. So, und so sehr ich den Reiz erkenne und das auch nicht ausschließen möchte, nun eben war ich ja schon mal kurz davor, nach doch jahrelanger Arbeit, auch an dieser Doktorarbeit, dass daraus was geworden wäre. Ja, irgendwann vielleicht.
Okay, da drückt ihr auf jeden Fall die Daumen. Das ist ja dann gerne so ein Projekt, weil man einfach so einen unglaublich langen Atem braucht und auch so ein bisschen es schwer ist, wenn man dann aus dem von der Uni oder einer Promotionsstelle oder so da nicht drauf sitzt, dass da wirklich dran zu bleiben. Und in der Buchhandlung passiert ja ganz viel. Du hast die Herbstlese angesprochen, Herbstlese Blankenese, 5. bis 15. September, glaube ich, mit einem Wahnsinns-Line-up, das schon steht natürlich, dass man sich bei euch angucken kann. Da passiert irre viel, aber auch nicht nur Höhenkamm. Ne? Wir haben jetzt über Antike und Promotion und so weiter gesprochen, aber das ist auch was immer wieder in deinem Porträt rauskam, bei euch beiden übrigens. Das ist nicht nur, also es ist nicht nur so ein elitäres, das gibt es, glaube ich, irgendwo auch und das ist ja auch okay, aber ne, ihr macht auch Pop-Up-Stores, ihr macht Kooperationen mit Oetinger, was, glaube ich, der Oetinger Verlag, also für ganz unterschiedliches Publikum, ganz unterschiedliche Literatur, was ist da noch alles in der Pipeline bei euch?
Also eben gerade dieses Festival hat einen politisch-historischen Schwerpunkt. Wir haben 35 Jahre Wiedervereinigung uns als ein Schwerpunktthema vorgenommen, dem dann verschiedene Veranstaltungen zugeordnet sind. Und die Idee ist eigentlich, also ich würde so gar nicht zwischen Höhenkamm und irgendwelches, das würde ja bedeuten, dass es dann was gibt, was niedriger ist oder so. Nee, sondern es gibt Themen, die uns alle angehen und über die wir uns austauschen möchten, wo wir eine Bühne oder einen Raum schaffen möchten, um diese Themen, die wir für wichtig halten, zu diskutieren. Und das machen wir mit ganz, ganz vielen verschiedenen Gästen. Die Antike kommt schon auch noch vor. Also Peter Altmaier, der ein wirklich großartiger Kenner der antiken Literatur ist, wird mit mir über Thukydides sprechen, wo ich mich schon besonders darauf freue im Rahmen des Festivals. Aber eben auch ganz, ganz viele andere Veranstaltungen, die auch nicht alle eben mit dem 35 Jahre Wiedervereinigung zu tun haben, sondern schon viele Interessensgebiete auch abdecken. Aber alle Bücher, glaube ich, die wir ausgesucht haben, haben irgendwie auch eine Relevanz und sind interessant und haben was mit dem Leben zu tun und sind deswegen wert, dass darüber gesprochen wird.
Aber es gibt auch so einige spannende, also ihr bringt auch unterschiedliche Leute zusammen vom Podcast-Format zu sonst was. Das finde ich auch besonders spannend und erwähnenswert an der Stelle. Ihr habt noch eine Gemeinsamkeit. Ihr habt nämlich beide jemanden bei all eurem Engagement irgendwann in eurem Leben getroffen, mit dem ihr irgendwo einen Partner an der Seite habt, ohne den vielleicht alles ganz anders gekommen wäre. Das ist bei Sophia, bei dir ist das der Urs Erdle, der die Buchhandlung gegründet und dich dann sozusagen gefunden und entdeckt hat und also ich habe selten jemanden über jemand anderen so schwärmen hören. Ich habe mit ihm schon telefoniert. Ich habe das Gefühl, ihr ergänzt eure Kompetenzen und er weiß ganz genau, was er an dir hat. Ich vermute mal andersrum auch. Du organisierst Events, machst Social Media, bringst da Know-how und ich sag mal, das Thema jüngere Literatur, jüngeres Publikum und so weiter. Also das in Hessen würde man jetzt sagen, das passt wie Arsch auf Eimer. In deinen Augen, wie wichtig ist diese Partnerschaft für deinen Werdegang sozusagen gewesen?
Ja, irgendwie war das vielleicht von beiden Seiten zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne? Wir haben den Laden dann hier gemeinsam eröffnet und sind seitdem natürlich Kollegen und irgendwo, ja, Urs sitzt auch hier mit im Büro, das muss man natürlich sagen, entschuldige. Ja. Aber auch freundschaftlich verbunden und Urs ist eine Person, die mir ja, einfach an einem Punkt, an dem ich vielleicht einfach einen Raum, eine Person und einen kleinen Push gebraucht habe, genau diese Bühne gegeben hat und mich so viel entwickeln und gestalten lässt. Das ist ein Riesengeschenk. Und klar, wir sind zwei unterschiedliche Generationen. Das heißt, wir können unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Perspektiven abdecken, sowohl nach außen, aber ja auch füreinander. Also wir können voneinander ja auch lernen.
Mhm. Bin jetzt ganz gespannt, wie das weitergeht. Gut, dass du es nochmal betonst, dass du Buchhändlerin, also bist du sozusagen die erste Sortimenterin, also vollangestellt und seit Stunde eins
bei der Baustelle.
Drin, genau, von Anfang an drin. Pascal, bei dir ist es so, du hast auch einen Mitinhaber, nämlich den Florian Wernicke, der auch unglaublich gut Gitarre spielen kann, wie ich jüngst entdeckt habe, den du schon in der Buchhandlung zum Wettstein kennengelernt hast. Die wurde ja auch komplett umgemodelt und dann habt ihr euch aber gemeinsam die damals noch Buchhandlung Cortes vorgenommen, habt die zur Buchhandlung Wassermann gemacht. Was ist das für eine Art Partnerschaft?
Das ist echt eine ganz, ganz wichtige Freundschaft. Und jetzt habe ich irgendwie vorhin von Sachen gesprochen, die so Klischee sind, dass es eigentlich also nur noch kitschig und furchtbar ist. Aber eben, wir haben das wirklich so als gemeinsames freundschaftliches Abenteuer begonnen, diese Buchhandlung zu machen, in einer Phase, wo wir beide nicht so ganz sicher waren, wie es beruflich weitergeht. Florian sagte, also der war im Sozialministerium in Stuttgart zu der Zeit noch angestellt und ihm drohte die Verbeamtung und alles zog sich bei ihm zusammen, bei der Vorstellung, für den Rest des Lebens an diese Ministeriumsflure gebunden zu sein. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und es hat alles immer noch auch was von täglich sich den neuen Aufgaben stellen und Lösungen improvisieren. Wir sind ja beide auch voll quer dann beide keine Buchhändler gewesen, eingestiegen, haben glücklicherweise hier dann eine Buchhändlerin übernommen sozusagen. Katrin Stenzel ist bei uns die dritte in der Mannschaft, ohne die es auch überhaupt nicht ginge, die wir viele Ideen und manches auch schon wussten, aber vieles auch nicht, wirklich sehr, sehr geholfen hat. Na, und grob sage ich manchmal, Florian ist der Mann für die Zahlen und ich bin der für die Buchstaben. Das ist in etwa so die Aufteilung bei uns. Aber du hast es gerade zu Recht schon gesagt, der ist nicht nur für Zahlen, der spielt auch fantastisch Gitarre. Der moderiert ja auch unsere Veranstaltungen. Das teilen wir uns immer gut auf und es ist eine, ja, mitunter fast schon symbiotische Beziehung, die wir hier haben, die wir hier sehr, sehr viel Zeit verbringen. Er ist auch der Patenonkel meiner jüngeren Tochter. Als wir diesen Mittwoch wieder eine Veranstaltung hatten, unser Wassermann-Quartett hier in Blankenese, also vier neue Bücher, vier Diskutanten auf der Bühne, da ist meine Mutter ausgefallen als Betreuung und da hat also Florian dann zum ersten Mal unsere beiden Mädchen, sag schon, als wären es Florian und meine Mädchen, sind schon die von meiner Frau und mir, aber Florian hat sie jedenfalls ins Bett gebracht und auch das klappt. Insofern ist das schon auch wie die zweite Ehe, die ich da führe. Ja.
Wow, also da Respekt, jeder, der weiß, wie das ist, zwei und vierjährige und beide ins Bett bringen, also Hut ab, gut, wenn man so Partner hinter sich weiß. Ihr werdet natürlich für euer Schaffen ausgezeichnet, aber ich glaube, es ist schon ein wichtiges Signal und beruhigend zu erfahren, okay, man muss irgendwie das Rad nicht selbst von null immer neu erfinden, sondern Netzwerken und gute, starke Netzwerke sind oder Verbindungen sind ganz, ganz wertvoll. Jetzt kommt der Moment, wo ihr Bücher, aktuelle oder Lieblingsbücher vorstellen könnt oder ein Buch, das ihr wahnsinnig gerne und wahnsinnig oft empfehlt. Sophia, willst du als Erste?
Na klar, ja. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal, wir sollten ja rote und grüne Bücher raussuchen für unsere Ja-Nein-Antworten und dann habe ich ein rot-grünes Buch, was mir gerade sehr am Herzen liegt, gewählt, und zwar The Good Girl von Aria Aber. Es ist ein Buch, das die Geschichte einer jungen Frau in Berlin erzählt, eigentlich anfangs noch ein Mädchen, die einen wahnsinnigen Lebenshunger hat, eine Sehnsucht nach dem Leben, die ja, weiß ich nicht, kaum eine andere Geschichte, die ich je gelesen habe und die sich aber dadurch auch in Abgründe begibt, die ja nicht nur das Berliner Nachtleben und seine Exzesse, sondern auch ja krasse Freundinnenschaften, ungesund wie gesund, und das Abnabeln von der Familie oder Abkapseln beinhaltend. Und ich finde es eine sehr, sehr berührende Geschichte. Und spätestens, das ist natürlich jetzt eine Ente, kann ich jetzt nicht sagen, aber gerade irgendwie nochmal so der letzte zwei Sätze, die haben mich ziemlich weggehauen. Ja.
Okay, das ist spannend. Und vom Stil, ist es eher düster oder eher lakonisch oder eher?
Es ist ein düsteres Buch, aber es hat auch extreme Power. Also ja, es ist kein Feel-Good-Buch. Das ja, eher ein düsterer, kraftvoller Roman einer Frau auf der Suche nach dem Leben.
Okay, das hört sich auf jeden Fall hochspannend an. Vielen Dank. Pascal, welches Buch hast du dabei?
Ich habe auch schon eins, was ich schon hochgehalten habe, dabei. Und es ist dann vielleicht jetzt auch keine so große Überraschung, weil es im Porträt auch schon vorkam. Aber was ich jetzt witzig finde, ist es gar nicht so anders als das Buch, was du gerade vorgestellt hast. Das ist ein Buch, das 120 Jahre alt ist, das Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme, die eine Schriftstellerin war, die eben 1905 mit diesem Buch einen gigantischen Erfolg gelandet hat, der also wirklich so groß ist, wie man es größer gar nicht jetzt rhetorisch machen kann. Es ist das zweiterfolgreichste Buch überhaupt gewesen in Verkaufszahlen bis 1930. Nach Im Westen nichts Neues. 1,2 Millionen Exemplare. Und diese Margarete Böhme haben wir jetzt ein Stück weit wiederentdeckt im Rahmen unserer Reihe Dichter der Elbvororte. Das stimmt aber auch nicht. Sie war schon vorher in Husum, wo sie geboren ist, sozusagen gut aufgehoben, der Husum Verlag, und eine Reihe von Frauen, die dort diese Bücher von Margarete Böhme herausgibt, hat sie sozusagen hochgehalten. Allein das ging über Schleswig-Holstein nicht besonders hinaus. Und kein Mensch, mit dem ich darüber gesprochen hatte, kannte mehr diese Frau. Also worum geht es? Es ist eben eine lebenshungrige junge Frau, die im Haus ihres Vaters, der Apotheker ist, vom Assistenten ihres Vaters vergewaltigt wird. Und es passiert dann das, was vielleicht heute hoffentlich nicht mehr ganz so häufig passiert, damals aber wohl eher die Regel war, nicht der Täter wurde bestraft, sondern sie wurde sozusagen aus der Familie verstoßen, ist in so ein Erziehungsheim gekommen und von da dann Schritt für Schritt immer weiter abgerutscht eigentlich, bis sie auch in Prostitution gelandet ist. Und wie Böhme da wirklich auch mit einem sehr, sehr klaren und wachen sozialpolitischen Blick, was die Rolle der Frau betrifft, das 1905 aufschreibt, das finde ich schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Es ist auch ein sehr, sehr glaubwürdiger, toller Roman. Also die zeitgenössische Diskussion ging dann immer darum, sie hat das selber als reales Dokument auch nur herausgegeben. Das war die Fiktion, zu der ihr Verleger damals geraten hat, weil also man sonst sowas als Fiktion, eine Frau schreibt darüber, verruchtes Milieu, das wäre vielleicht gar nicht gegangen. Und in der Kritik ist dann verschiedentlich angenommen worden, doch das muss ein echtes Dokument sein, das ist so glaubwürdig, das kann gar nicht erfunden sein. War aber eben doch erfunden, aber eben sehr, sehr gut erfunden. Heute noch eine mitreißende Lektüre, und es darf wirklich nicht wahr sein, dass diese einst so erfolgreiche Autorin dermaßen vergessen ist. Alle Margarete Böhme lesen.
Jetzt dem Vergessen entrissen. Wir sammeln auch diese Buchtipps von allen Nominierten. Die gibt es in Kürze dann zum Nachlesen natürlich. Jetzt zum Abschluss dürft ihr der Buchbranche etwas wünschen oder ihr dürft euch auch von der Buchbranche etwas wünschen. Sophia, was ist denn dein Wunsch?
Ich muss jetzt sagen, ich wünsche mir etwas von der Buchbranche. Ich wünsche mir das aber auch für sie. Ich wünsche mir sehr, dass die Buchbranche zugänglicher und attraktiver wird für diverse Gruppen und sich immer weiter öffnet, auch weggeht von wirklich immer nur dem Renommee. Und ich habe letztens gehört von einem sehr jungen Verlag, den ich darauf angesprochen habe, warum das so neue Verlagsprogramm so viele weiße AutorInnen enthält, und eigentlich wenig divers ist. Und die Antwort war, es gab keine Manuskripte von POC oder Menschen, die nicht weiß sind. Und selbst wenn das so sein sollte, frage ich mich und frage auch die Buchbranche, warum das so ist. Das heißt, warum ist die Branche vielleicht für bestimmte Gruppen immer noch nicht zugänglich und attraktiv? Genauso wie ich gerne Olga Grasnova zitiere, die auch irgendwie in die Migrationsliteratur, sogenannte Migrationsliteratur oder Migrantenliteratur gesteckt werden sollte und diesen Begriff für ultimativ rassistisch und fragwürdig und paternalistisch hält und eigentlich auch nur diesen Begriff ein Othering vorwirft. Das heißt, alle Leute, die nicht weiß sind, sind sofort Migrationsliteratur. Ich wünsche mir Offenheit von der Branche. Öffnet euch und seid für alle Gruppen. Ja, interessant. Und gibt ihnen das Gefühl, dass sie willkommen sind. Dann bewerben sie sich garantiert auf die ganzen Preise und sonstigen Möglichkeiten ganz viele verschiedene Leute.
Ich danke dir dafür. Ich glaube, ein Teil der Antwort liegt natürlich auch darin, wenn man guckt, wer in Verlagen arbeitet, dann wird man dieses Phänomen, glaube ich, in ähnlicher Form wiedersehen und manchmal ist auch das ja ein Teil zumindest der Antwort. Pascal, was ist dein Wunsch an die Branche?
Ich würde mir wünschen, dass die Frage, was gute Literatur ist, von häufiger wieder noch gestellt wird und dass man den Mut hat zu sagen, das ist gute Literatur, für die stehen wir. Man könnte jetzt natürlich Sophias Antwort nehmen und sagen, für jeden ist gute Literatur etwas anderes. Das stimmt auch. Man muss ganz viele unterschiedliche Gesichtspunkte berücksichtigen. Mir geht es anders als einer Person mit einer anderen Geschichte, mit einer anderen Herkunft vielleicht. Dennoch glaube ich ganz fest an das Verbindende von Literatur und von eben Texten, die seit Jahrtausenden auch weitergegeben werden aus bestimmten Gründen, weil sie wirklich menschliche Urerfahrungen, wenn man es so hochhängen möchte, oder wirklich also Gefühle in den Blick nehmen, Konstellationen in den Blick nehmen, die allen, egal wo sie herkommen, wirklich was sagen. Dass wir den Mut haben, auch eben wirklich um für gute Literatur weiter zu kämpfen und gute Literatur, und damit meine ich dann schon auch ein Stück weit anspruchsvolle Texte, ja? Dass die Branche den Mut hat, nicht immer nur auf das zu schielen, was man für populär hält, sondern eben auch komplexere Texte ihren Ort haben und wir gemeinsam, was weiß ich, indem wir also dann Preise nach diesen Kriterien vergeben, dafür sorgen, dass wir an dieser großartigen Idee von Literatur weiterarbeiten. Bisschen blumig, aber dennoch habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Frage ein bisschen aus dem Blickfeld gerät.
Ich danke dir sehr dafür. Auch allen, die zugeschaut haben, vielen zugeschaut, schon wieder rausgekommen, ne? Allen, die zugeschaut und zugehört haben, vielen Dank. Ganz wichtiger Hinweis, die Wahlkabine beim Börsenblatt Young Excellence Award ist noch bis Sonntagnacht geöffnet. Wer noch nicht abgestimmt hat, sollte das unbedingt noch tun und allen Menschen, die er sie kennt, das auch antragen. Vielen Dank an euch beide, dass ihr hier wart, dass ihr ein bisschen erzählt habt, wie es euch in die Buchbranche getragen hat und woran, was euch umtreibt und woran ihr arbeitet. Vielen
Dank.
Dank.
Dankeschön. Danke.
Und einen schönen Abend.
Schönen Abend. Ciao.